Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Carmen Lind und ich darf heute Morgen hier zu euch sprechen und die Predigt halten. Und Weihnachten im Schuhkarton ist schon so ein ganz gutes Stichwort, das war gar nicht geplant, aber es passt gut zum heutigen Predigtthema. Stell dir folgende Situation vor, du bist Christ und wenn wir so als Christen unterwegs sind, dann wissen vielleicht manchmal unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, enge Freunde, dass wir mit Jesus unterwegs sind, aber wir tragen unseren Glauben ja nicht immer wie so ein Schild vor uns her. Und dann hast du manchmal vielleicht doch die Gelegenheit, mit Menschen über Gott zu reden. Und dann denkst du, boah, coole Gelegenheit. Und jetzt erzähle ich mal, was ich schon mit Gott alles Cooles erlebt habe und was Gott in meinem Leben schon Gutes getan hat. Und dann schaut dich dein Gegenüber an und sagt, wie kannst du nur an einen Gott glauben, der all das Leid in dieser Welt zulässt? Oder er sagt auch, wenn es Gott geben würde, dann würde er doch nicht dieses Leid zulassen. Und dann stehst du da und überlegst, was sage ich denn jetzt? Wie finde ich denn die eine gute, richtige Antwort, die den Gott, an den du glaubst, die dir nicht schwach erscheinen lässt, die Gott nicht lieblos erscheinen lässt, die Gott nicht hartherzig erscheinen lässt, nicht gleichgültig. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Und vielleicht glaubst du an Gott und sagst, ja, ich habe auch mit ihm wirklich Gutes erlebt und ich weiß, dass es richtig war, Jesus mein Leben zu geben. Aber insgeheim sagst du, aber ganz ehrlich, warum macht er denn nichts? Warum lässt er denn all dieses Leid in der Welt zu? Und warum müssen wir auch als Christen so viel leiden? Ganz ehrlich, mit diesem Thema der Woche habe ich diese Woche auch ein bisschen gelitten. Mein Mann hat viele Jahre gebraucht, um zu Gott zu finden und genau dieses Thema hat ihn immer wieder bewegt und er hat immer wieder gesagt, ich kann an diesen Gott irgendwie nicht glauben. Und als wir uns kennenlernten und er noch kein Christ war, da war das auch ein Thema zwischen uns. Und als feststand, dass ich heute hier predigen werde und ich hatte irgendwie so gar keine Idee, was machen wir denn, dann sagte er zu mir, ja, dann sprich doch mal über das Leid in der Welt. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja kein Problem, die Bibel ist ja voller Leidensgeschichten. Das wird schon was gehen. Und Mitte der Woche merkte ich dann, wow, das Thema ist so dicht. Es gibt so viele unterschiedliche, auch theologische Ansätze und ich bin ein bisschen verzweifelt. Und dann habe ich gemerkt, Gott macht was. Der macht gerade was mit mir und das Thema ist immer noch aktuell und ich bin gespannt, was er jetzt heute Morgen machen möchte. Also das Thema heißt, die Welt leidet und was tut Gott? Da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist denn das Leid in der Welt? Und wenn ich meine Augen schließe und mir das Leid in der Welt vorstelle, dann habe ich folgende Bilder im Kopf. Ich habe Bilder im Kopf von wirklich hungernden Kindern in Afrika. Ich habe Bilder im Kopf von zerstörten Häusern, die entweder durch eine Umweltkatastrophe zerstört sind oder die durch Krieg zerstört sind. Ich habe Bilder von weinenden Menschen im Kopf. Ich habe Bilder von Flüchtlingscamps im Kopf. Ich habe aber auch Bilder im Kopf von Tieren, die in Massentierhaltungen leiden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Bilder du noch hast. Und wenn man so hört, das Leid in der Welt und wenn man Bilder oder Geschichten hört von Unglücken, dann hört man immer so Zahlen, 200 Menschen, 300 Menschen. Und dann klingt das so abstrakt. Und jedes Leid in der Welt, jedes Unglück ruft auch immer persönliches Leid hervor. Und deshalb müssen wir immer sagen, Leid in der Welt, das ist nichts Abstraktes. Das Leid in der Welt hat immer ein Gesicht. Und dann gibt es ja noch das eigene, persönliche Leid, was wir, glaube ich, alle im Laufe unseres Lebens mehr oder weniger erleben. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht mal in seinem Leben eine Leidenszeit hat, der nicht mal eine Krankheit hat. Wir erleben Verluste, wir erleben Enttäuschungen, wir erleben vielleicht Mobbing, Ablehnung, Bitterkeit, Verletzungen und wir haben vielleicht auch alle in uns so unerfüllte Sehnsüchte und Wünsche. Ihr merkt, das ist ein schwieriges und dichtes Thema und ich wage mich heute trotzdem dran. Und ich habe mich gefragt, die Welt leidet und was tut Gott? Und die erste Antwort, die ich für euch habe, ist, Gott leidet mit. Wir sind ihm nicht egal. Und die erste Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, da müsst ihr nur die Bibel aufschlagen, Deckel auf, und es fängt ganz am Anfang an. In 1. Mose 1, ab Vers 1 steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde, sie war formlos und leer. Die Erde war formlos und leer. Das war kein besonders schöner Ort, aber dann legte Gott los. Und bitte verzeiht mir, dass ich mit euch jetzt durch die Schöpfungsgeschichte hoppele im Ad-hoc. Da steht: Er schuf das Licht, das trockene Land, die Pflanzen, die Sterne am Himmel, die Lebewesen im Wasser und auf der Erde, die Vögel am Himmel. Er gab sich richtig Mühe, die Erde bewohnbar zu machen, die Erde zu einem schönen Ort zu machen. Und wir lesen immer wieder, dass Gott sagt, er schaute sich den Schöpfungsprozess an und sagte, es war gut. Und wenn ich etwas gut mache, dann ist mir etwas wichtig, dann ist mir etwas nicht egal. Da steht nicht, es war befriedigend oder ausreichend oder mangelhaft, es war gut. Jetzt könnte man pingelig sein und sagen, warum steht denn da nicht sehr gut? Aber ich finde, gut ist schon ziemlich gut. Also es wird eigentlich klar, wir sind Gott wichtig. Diese Erde ist Gott wichtig. Er hat sich Mühe gegeben, es schön zu machen für uns. Und dann lesen wir weiter, dass Gott den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat. Und in Vers 28 heißt es weiter: Und Gott segnete den Menschen. Ich segne einen Menschen nur, wenn ich weiß, mir ist es wichtig, dass es ihm gut geht. Und Gott sprach weiter: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Vögel am Himmel und all die Tiere, die auf der Erde leben. Was für ein Vertrauen schenkt Gott da den Menschen? Er sagt, wir dürfen diese Erde verwalten. Wir sind verantwortlich dafür. Und dann frage ich mich, wenn wir Menschen für diese Welt verantwortlich sind, können wir da wirklich Gott für jedes Leid in dieser Welt die Verantwortung zuschieben? Das machen wir ja so gerne. Wir Menschen sind ja so gemacht, wir wollen die Dinge gerne selbst bestimmen. Und wenn wir Fehler machen, haben wir gerade heute Morgen zu Hause noch erlebt, dann sagen wir, ich war es nicht, der andere hat Schuld. Kennt ihr das? Und genauso war es schon bei Adam und Eva. Adam hat gesagt, nee, Eva hat Schuld. Sie hat mir den Apfel gegeben. Und Eva hat gesagt, nee, Moment mal, aber da war ja die Schlange. Die Schlange hat mich in Versuchung geführt. Und vielleicht klingt die Schöpfungsgeschichte banal, aber irgendwie ist es doch heute immer noch so. Wir Menschen geben gerne der Versuchung nach und sagen immer dann, ach nee, das wollte ich jetzt nicht, aber irgendwie, ich war es auch nicht, ich konnte ja nichts dafür. Und ein bisschen ist es heute immer noch so. Seit dem Sündenfall wissen wir, dass das Böse, Unvollkommene, Leidbringende in dieser Welt ist. Und wir Menschen, auch wir Christen, wir machen manchmal unbewusst blöde Dinge, wir verletzen andere, wir fügen anderen Menschen Leid zu und wir schieben die Verantwortung dann gerne weg. Die Frage ist, was tut Gott, was macht er mit den Menschen? Wenn ihr ins Alte Testament schaut und das Volk Israel anschaut, ui, da gibt's spannende Geschichten. Das Volk Israel war ganz schön aufmüpfig und die haben auch immer wieder gedacht, sie wissen es besser. Gott hat ihnen immer wieder neue Möglichkeiten aufgezeigt. Er hat sie gerettet, er hat sie aus der Gefangenschaft rausgeführt. Und das Volk Israel, immer wenn es ihnen gut ging, dann haben sie gesagt, ja, ich brauche ja Gott nicht, ich schlage jetzt mal schön über die Stränge. Gott hat den Menschen Regeln gegeben und Regeln ist was schwierig ist. Wenn du ein freiheitsliebender Typ bist, von deiner Anlage her, dann wirst du sagen, boah, ich hab's nicht gerne, dass mir ein anderer was sagt. Aber unsere Gesellschaft funktioniert auch nicht ohne Regeln. Jede Familie hat ihre eigenen Familienregeln. Und wenn du Kinder hast, dann wirst du vielleicht die Regel aufstellen und deinen Kindern sagen, fass nicht auf die Herdplatte. Und das tust du nicht, weil du weißt, dass du deinem Kind einschränken willst oder dass du dein Kind, dass es was nicht erleben darf, sondern du tust das, weil du dein Kind beschützen möchtest und weil du weißt, wenn das Kind auf die Herdplatte fasst, dann wird es Leid erleben, dann wird es Schmerzen haben. Und genauso ist das mit Gott. Der hat uns Menschen Regeln und Richtlinien an die Hand gegeben, damit wir es eigentlich gut haben. Was hat Gott weitergetan? Er hätte ja jetzt resignieren können. Wir haben gelesen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Ich weiß nicht, ob Gott Haare hat, aber ich glaube, wenn er welche hat, dann wird er manchmal auf diese Erde runterblicken und sich die Haare raufen. Über all den Mist, den wir hier so veranstalten, über die Kriege, über die ungerechte Verteilung, die auf dieser Welt herrscht. Und trotzdem hat er nie resigniert. Er hat immer an uns Menschen weiter festgehalten und er hat in uns investiert. Die nächste Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, wir springen ins Neue Testament, Johannes 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, also hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat diese Welt geliebt. Und er gab seinen Sohn, dass er Mensch wurde, dass er hier mit auf dieser Welt leben konnte, dass wir ihm begegnen konnten. Irgendwie hat das mit den Regeln im Alten Testament nicht funktioniert und ich habe das Gefühl, Gott hat sich gedacht, ich muss jetzt irgendwie noch ein anderes Geschütz auffahren. Die Menschen kapieren es irgendwie nicht sonst. Und da lesen wir weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in diese Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Was ist das für ein Gott? Der will, dass wir gerettet werden. Der liebt uns und er will uns nicht richten und nicht verurteilen. Einem Gott, der so handelt, ist unsere Welt niemals gleichgültig. Und wenn ihr das Neue Testament ein bisschen kennt und die biblische Geschichte kennt, dann wisst ihr, wie sehr Jesus auch auf dieser Welt wirklich gelitten hat. Und Jesus hat uns auch gesagt, dass wir als seine Nachfolger viel Schweres erleben werden in dieser Welt. Und es scheint so, wenn wir Bibelstellen anschauen und es fängt an, ihr kennt alle wahrscheinlich das Buch Hiob, wo wir erleben, dass es Leidenszeiten im Leben eines jeden Menschen gibt. Die Frage, die sich mir weiterstellt, ist, wie gehen wir als Christen, als seine Nachfolger mit dem Leid in der Welt um? Was tun wir? Auf das ganz persönliche Leid komme ich gleich noch, aber die Frage ist wirklich auch, was machen wir mit dem Leid in der Welt? Wir können jetzt sagen, wir treffen uns hier sonntags, ja, wir packen einen Schuhkarton, wir spenden vielleicht auch mal was. Wir können uns eigentlich so richtig schön in unserer frommen Blase wegducken. Wir könnten eigentlich sagen, wir machen gleich Worship, wir beten Gott an und wir haben ja Glück. Wir sind ja gerettet. Und die Offenbarung sagt uns auch, dass wir eine Zeit erleben werden, wo es kein Leid mehr geben wird. Wo wir wissen, es gibt eine Zeit, die wird super werden. Ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen. Wenn wir wirklich Gottes Kinder sind und wir hören, dass Gott diese Welt nicht egal ist, dann kann uns als seinen Nachfolgern diese Welt auch nicht egal sein. Und wenn wir wirklich wollen, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen wirklich Jesu Liebe erfahren, dass sie erfahren, dass Gott heute noch heilt und rettet und befreit, dann kann es uns auch nicht egal sein, wenn es der Welt, den Menschen und der Schöpfung schlecht geht. Ich glaube, in dem Moment, wo wir wirklich anfangen, Menschen Gottes Liebe weiter zu erzählen, da werden auch Taten folgen. Und wenn wir sagen ja so gerne, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann fangen wir an, wie Jesus zu handeln, zu denken, zu leben. Und dann werden wir auch Zeichen setzen in dieser Welt. Dann werden wir auch das Böse mit dem Guten besiegen. Nur wir müssen anfangen. In Galater 6, Vers 9, nächste Bibelstelle. In Galater 6, Vers 9 lesen wir, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Lasst uns aber Gutes tun. Das heißt also, Glauben zeigt sich nicht nur in frommen Worten, sondern Glaube zeigt sich auch in Taten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sind wir so mega überfordert mit unserem eigenen Leben, mit unserem Alltag, mit dem Stress, den wir haben, mit dem, was wir selbst in unseren eigenen Familien zu tun haben. Aber wisst ihr was? Gott weiß das. Und wir denken vielleicht manchmal, ich kann diese Welt nicht retten, das ist alles zu viel. Du musst auch die Welt nicht retten, das hat Jesus schon gemacht. Aber du darfst gerne mal überlegen, wo du anfangen kannst. Ich zähle einfach mal ein paar Dinge auf. Der Regenwald brennt, in Afrika hungern Kinder und sterben noch daran. Es gibt Umweltkatastrophen, es gibt viel Leid auf dieser Welt. Mir ist zum Beispiel Nachhaltigkeit wichtig. Ich kaufe Bio-Äpfel in Plastiktüten. Die Plastiktüten entsorge ich natürlich regelgerecht. Die gelangen aber dann irgendwie kurioserweise in die Meere, werden von Fischen gefressen, die daran sterben. Merkt ihr was? Die Welt ist irgendwie krank. Wir freuen uns, wenn wir ein günstiges Stück Fleisch kaufen, denken aber nicht an die Tiere, die dafür leiden in Massentierhaltungen, die in Transportern durch halb Europa gekarrt werden. Und wir haben ja Geld gespart, jetzt können wir uns ein dickeres Auto kaufen und vielleicht noch in den Urlaub düsen. Haben wir uns ja verdient. Ich provoziere bewusst ein bisschen. Ihr merkt, es gibt da ganz viele Themen. Ich habe mich als Christ ganz lange schlecht gefühlt, weil ich so ein Herz für Tiere habe. Alle meine Tiere, auch unsere jetzige Katze, kommt aus einer Tiernothaltung. Und ich habe immer gedacht, ja, warum, das Leid der Welt ist aber doch nicht nur Tiere und die haben vielleicht nicht so einen Stellenwert. Irgendwann habe ich gemerkt, doch, sie sind Teil von Gottes Schöpfung und Gott hat mir genau da ein Herz für geschenkt, dass ich sage, ich kann kein Fleisch mehr kaufen, was super günstig ist. Ich kann es nicht. Dann esse ich lieber keins. Das ist aber mein persönliches Thema. Die Frage ist, was ist dein Thema? Was berührt dich, wenn du an Ungerechtigkeiten, wenn du an Leid in der Welt denkst? Weil ich glaube, genau das, was uns selber berührt, wo wir vielleicht sogar, wenn du Bilder im Fernsehen siehst oder im Internet, kennt ihr das? Man sieht Bilder und dann denkt man, die kann ich jetzt nicht sehen. Das macht mich fertig. Ich seppe weiter, ich wische weiter. Das tut mir nicht gut, wenn ich das sehe. Aber vielleicht ist das genau dein Thema, wo du dich für engagieren darfst. Und manchmal ist es ganz einfach, manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Wir glauben immer, es muss so viel sein und ich kann ja nichts machen. Und ich glaube, dass jeder kleine Baustein dazu beiträgt, dass wirklich, das ist jetzt kein Klischee, unsere Welt ein besserer Ort wird. Und Leid fängt auch manchmal schon an, wenn du deine Haustür aufmachst, wenn du deinen Nachbarn triffst, wenn du mit offenen Augen durch diese Stadt gehst, wenn du Obdachlose siehst, wenn dir Menschen auf der Straße begegnen, dann weißt du, das Leid ist auch in dieser Stadt. Und wenn man nicht so richtig weiß, wie mache ich denn das? Ich habe das auch ganz lange nicht gewusst. Und irgendwann habe ich gesagt, Jesus, ich will was tun, ich weiß aber nicht was. Bitte verändere mich da. Schenk mir ein offenes, weites Herz. Und Gott hat mir Begegnungen geschenkt, mit Obdachlosen auf der Straße, mit denen ich ins Gespräch kam, was ich früher nie gedacht hätte. Gott wird was tun, wenn du die Bereitschaft dafür hast. Das andere ist, Moment. Wir haben eben, habe ich gesagt, Nachfolge zeigt sich in Taten. Aber Nachfolge zeigt sich noch in was anderem. Und ich glaube, da sind wir als Vineyard schon gar nicht so schlecht drin. Vineyard Köln, wir lieben, heißt es. Da könnten wir in manchen Dingen bestimmt noch besser werden. Aber Vineyard Köln, wir beten. Ich glaube, Gebet ist eine Sache, wo wir wirklich richtig gut sind, was wir auf dem Herzen haben. Wir hatten am Dienstag hier unseren monatlichen Gebetsabend. Und da ging es auch um das Thema, wie wir auch als Christen Gegenwind haben. Und dass es manchmal echt schwer ist, Christ zu sein. Und dann haben wir gesagt, aufgeben ist keine Option. Und wir glauben daran, wenn wir beten, wenn wir auch gemeinsam beten, dass wir einen Gott haben und viele von uns haben es schon erlebt, wir haben einen Gott, der heute noch heilt, rettet und befreit. Ich komme da ein bisschen später noch zu. Und das ist ganz wichtig, dass wir sagen, wir beten weiter, wir beten für Heilung, wir beten für Errettung, wir beten für unseren Nachbarn hier. Ja, wir beten für das, was uns der Heilige Geist wirklich aufs Herz legt. Und wir glauben, dass Gebet diese Welt verändert. Es gibt erklärbares, durch Menschen verschuldetes Leid. Und es gibt Leid in dieser Welt, wo wir sagen, das können wir nicht erklären. Und da findet die Bibel auch keine eindeutige Antwort. Und manchmal ist es so, dass die Frage nach dem, warum etwas so ist, uns auch nicht wirklich weiterhilft. Die Frage ist, wie gehen wir mit persönlichem Leid um? Und das ist ein schwieriges Thema, weil jeder erlebt persönliches Leid anders. Und deshalb habe ich euch zum Schluss, ich habe euch zwei persönliche Geschichten mitgebracht. Das eine ist meine eigene persönliche Geschichte. Ich wurde am 23. Januar 1968 um 11 Uhr morgens mit einem Gendefekt geboren. Damals gab es weder Ultraschall noch irgendwelche Bluttests. Das hätte wahrscheinlich auch nichts geändert. Meine Eltern freuten sich über ein scheinbar gesundes Mädchen. Und ich habe lange Jahre überhaupt nichts von diesem Gendefekt gewusst, bis ich selber versucht habe, Kinder zu bekommen. Für mich war es immer klar, ich werde mal Mama. Das war in meiner Lebensplanung ganz logisch drin. Ich habe immer gedacht, ich kriege mal mindestens 3 Kinder. Denkt man vielleicht gar nicht. Ich wollte immer Vollzeitmama sein. Ich wollte immer ein offenes Haus haben und habe immer davon geträumt. Das war immer mein Traum. Und dann wurde ich auch ganz schnell schwanger und diese Schwangerschaft war im 4. Monat dann zu Ende und die nächste war auch zu Ende. Und dann haben wir gedacht, was ist da los? Und dann haben damals, ich war in erster Ehe verheiratet und dann haben wir uns untersuchen lassen, weil es in der Familie meines ersten Mannes einige, ja, seltsame Anomalien gab, eine Minderwüchsigkeit, epileptische Anfälle bei jemandem. Und wir haben gedacht, da ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass es bei mir nicht in Ordnung ist. Und dann haben wir uns untersuchen lassen und dann, ich sage den Namen jetzt, den müsst ihr euch nicht merken, und dann bekam ich die Diagnose balancierte Translokation. Und das führt dazu, dass ich entweder diesen Gendefekt weitergebe oder es führt dazu, dass die Kinder, die zur Welt kommen, eben gar nicht erst zur Welt kommen können oder eben sehr schwer behindert sind, also wirklich schwerst behindert. Das war ein Schock. Und dann begann etwas, da wo wir uns nicht einig waren. Wir hätten jetzt immer weiter probieren können, in der Hoffnung, dass es doch irgendwann klappt. Ich wollte gerne adoptieren und das wollte mein erster Mann nicht. Er war kein Christ und ich hatte mein Leben Jesus mit 18 Jahren gegeben, aber wie das manchmal so ist im Leben, es war irgendwann, mein Glaube war irgendwann eingeschlafen. Ich hatte auch keine Gemeinde und ich habe eigentlich die 10 Jahre so ohne Gott gelebt. Also ich wusste, er ist da und ich habe ihm auch mein Leben gegeben und er ist eigentlich auch gut. Und dann kam diese Krise. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das irgendwie zu verdauen und zu verarbeiten. Es war echt eine schlimme Zeit. Und dann kommt's ganz dicke und dann wurde ich richtig schlimm krank. Ich bekam pfeifersches Drüsenfieber in so einer chronischen Form, dass ich im Krankenhaus war. Ich war ein Jahr nicht arbeitsfähig. Ich wusste nicht, werde ich jemals wieder gesund. Ich habe mich ein Jahr lang so schwach und elend gefühlt. Das war schrecklich. Und meine Ehe kriselte immer mehr. Und dann habe ich gesagt, Gott, was machst du da? Ich bin dir völlig egal. Und ich habe Gott für tot erklärt. Ich habe gesagt, dich gibt's nicht. Aber wir Menschen sind Suchende. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich bin zu Heilern gerannt. Ich habe jeden Tipp wahrgenommen, den mir einer geben wollte, weil ich wollte ja einmal körperlich gesund werden und ich wollte auch innerlich wieder gesund werden. Ich war bei einer Reiki-Heilerin und ich dachte, wow, das ist was Christliches, das tut mir total gut. Und ich merkte, mir ging es immer schlechter und schlechter und schlechter. Und das war schwer. Und irgendwann sagte eine Freundin zu mir, pass mal auf, du bist doch eigentlich Christ. Was machst denn du da gerade? Du bist auf einem völlig falschen Dampfer. Und ich habe irgendwo in mir drin ja gewusst, ja, da gibt es ja einen Gott, der mich durchgetragen hat, als ich 18 war. Und da ist ja ein Gott, an dem ich eigentlich doch festhalten möchte. Aber warum tut der denn nichts? Und dann habe ich mich in die Seelsorge begeben. Dann habe ich mich aufgemacht und habe einen mega tollen Seelsorger gehabt. Und der hat mein Leben mit mir angeguckt. Und wir haben aufgeräumt und dann haben wir festgestellt, da gibt's Dinge in meinem Leben, die wirklich schwierig waren. Da gibt's Dinge wie eine Vorfahrenschuld, das steht in der Bibel. Das ist unheimlich schwer zu verstehen, aber ich habe nie gewusst, wo kommen bestimmte Ängste her. Wir haben dieser Reiki-Kanal, was wirklich was absolut Esoterisches ist, der wurde geschlossen. Und ich habe eine Befreiung erlebt, einen Frieden erlebt, wie ich das nie zuvor hatte. Meine Umstände waren immer noch genau dieselben. Ich hatte immer noch keine Kinder, ich war immer noch schwach, meine Ehe war immer noch am Kaputtgehen. Aber ich hatte auf einmal einen inneren Frieden, eine innere Kraft, ich hatte Gott wieder. Und seit diesem Neustart habe ich gewusst, diese Kraft und dieser Frieden, der in meinem Leben da ist, das kann mir niemand mehr nehmen, egal wie meine Umstände auch sind. Ich habe es sogar geschafft, irgendwann diesen Gendefekt als ja, zu sagen, danke, dass ich lebe, weil danke, dass ich nicht behindert bin so schwer, danke, dass du mich in diesem Leben, dass du aus meinem Leben noch was machst. Das war für mich sogar, dass ich Gott irgendwann Danke sagen konnte. Mein Leben ist heute anders, als ich mir das mit 20 erträumt habe. Ich habe keine Kinder, ich bin in zweiter Ehe verheiratet, was echt schön ist. Es waren 10 sehr, sehr schwere Jahre. Und ich habe aber irgendwann auch gesagt in dieser Zeit, Gott, ich will dir vertrauen, dass du aus meinem Leben noch was Gutes machst. Ich weiß gerade noch nicht, was es ist, aber mach was draus. Und das hat er. Leo hat vor 3 Wochen, glaube ich, hier gepredigt und hat von seiner Lebensgeschichte erzählt. Als er Jesus kennenlernte, gab es sofort einen Neustart. Jesus hat ihn weggebracht von Drogen und von Alkohol und er hat sofort diese Wende gehabt. Das ist mega, solche Geschichten zu hören. Aber es gibt auch andere Geschichten wie meine. Gott musste mit mir so viele Schleifen gehen und so viele Fehler, die ich auch immer noch gemacht habe und wo ich manchmal auch meinen eigenen Kopf hatte. Aber ich weiß heute, Gott ist gut und er ist der größte Geschichtenschreiber in unserem Leben, wenn wir ihn lassen. Und jetzt kann man sich wirklich fragen, wie schafft man es denn in Zeiten des Leidens am Glauben dran zu bleiben? Es klingt so einfach und es ist schwer. Für mich ist der Schlüssel zu vertrauen. Und das ist so eine Haltung, das ist erstmal eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, Jesus, mir geht's heute nicht gut, mein Leben ist gerade nicht so, wie ich mir das vielleicht wünsche, aber dir will ich vertrauen. Ich steige jetzt aus dem Boot, egal wie meine Umstände sind, und ich vertraue darauf, dass du es gut machst. Und dieser Glaube und dieses Vertrauen, das setzt was Unglaubliches frei. Das setzt einen Frieden frei, das kann man nur verstehen, wenn man es schon mal erlebt hat. Und wenn du sagst, das kenne ich noch gar nicht, dann sage ich, hey, dann streck dich danach aus. Wir haben auch nachher hier Menschen, die für dich beten. Dann geh Schritte und sag, Jesus, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte dir vertrauen, dass es gut wird in meinem Leben, egal wie meine Umstände gerade auch sind. Ich habe euch noch 2 Bibelstellen mitgebracht. Und zwar die eine steht in Römer 8, Vers 28, da heißt es, dass denen, die glauben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und alle Dinge meint ja auch nicht nur die guten Zeiten. Es ist so einfach, in guten Zeiten zu sagen, danke, lieber Gott. Aber es ist wirklich auch eine Entscheidung, manchmal zu sagen, jetzt geht's mir gerade nicht gut, aber ich möchte dir trotzdem Danke sagen. Und dann heißt es weiter in Vers 37, aber in allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind nicht nur Überwinder, wir sind mehr als das. Mit Jesus sind wir Gewinner. Und auch nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch jetzt schon in diesem Leben. Persönliches Leid, habe ich eben gesagt, erlebt jeder anders. Aber ich glaube, es ist trotzdem, egal wie schwer es ist, echt hilfreich, hoffnungsvoll zu bleiben und nicht zu verzweifeln. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal sauer sein darf, dass ich nicht mal wütend sein darf, dass ich nicht mal enttäuscht sein darf. Gott hält das aus. Der hält das absolut aus. Ich glaube, das Wichtigste, was sich Gott wünscht, ist, dass du eine authentische Beziehung mit ihm hast, dass du eine ehrliche Beziehung mit ihm hast, dass du ihm wirklich alles hinlegst und dass du sagst, ich finde es heute alles wirklich Mist in meinem Leben und ich kann gerade nicht mehr. Dass wir authentisch bleiben und dass wir aber dranbleiben in der Beziehung zu ihm. Es gibt diesen schönen Bibelvers in 1. Johannes 3, Vers 20, da heißt es, Gott ist größer als unser Herz. Er weiß alles. Er kennt unsere Bemühungen wie auch unsere Grenzen. Gott ist größer. Er hat dich gemacht, er kennt dich und er liebt dich und er wird dich durchtragen. Ich habe am Anfang gesagt, manchmal hilft uns die Frage im Leben nach dem Warum nicht weiter. Wenn mir einer sagen würde, warum ich diesen Gendefekt habe oder wer hat da Schuld? Es gibt diese Bibelstelle, wo der Blinde zu Jesus gebracht wird und die Jünger fragen, ja, wer hat denn da Schuld an seiner Blindheit? Haben seine Eltern irgendwas gemacht oder er selber? Und Jesus sagt, nein, niemand hat Schuld. Manchmal hilft es uns nicht weiter. Mir würde es nicht weiterhelfen, wenn ich verstehen würde, warum habe ich diesen Gendefekt? Wer hat da Schuld? Es ist, wie es ist. Und ich habe euch ganz zum Schluss noch die zweite kurze persönliche Geschichte mitgebracht. Ein Foto von einem jungen Mann, den einige vielleicht kennen. Das ist Nick, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Vujicic. Und wenn man ihn so sieht als kleinen Jungen, dann denkt man, wow, was ist denn dem passiert? Er wurde 1982 in Melbourne geboren, ohne Arme und ohne Beine. Und er war im Alter von 8 Jahren, war er total depressiv. Er wurde in der Schule gemobbt. Und man kann es verstehen, oder? Dieser Junge war traurig. Er lächelt da zwar, aber er ist traurig. Und er hat mit 10 Jahren einen Selbstmordversuch gemacht. Das nächste Bild zeigt Nick heute. Eine tolle Frau, 4 tolle Kinder. Was ist passiert? Und dann gibt es noch ein Bild, noch einmal weiter bitte. Nick als Sprecher für Gott auf der Bühne. In seinem Leben ist Folgendes passiert. Er hat irgendwann Gott kennengelernt und er hat gesagt, er hat irgendwann gemerkt, dass genau diese Frage nach dem Warum ihn nicht weiterbringt und dass Gott genau dieses Handicap, was er hat, dass Gott das zum Segen macht für ihn selbst und für andere. Kennt ihr diese Motivationssprecher, die auf der Bühne stehen, die so sehr schick sind und dynamisch, sportlich und die dir so das Gefühl vermitteln, hey, Chaka, du schaffst das. Und dann sitzt du da drin und dann denkst du mir, puh, cool, ja, ich bin voll motiviert. Ich gehe raus und sage, Chaka, ich schaff das. Und dann bist du zu Hause und denkst mir, naja, so cool und so toll und so dynamisch bin ich vielleicht doch nicht. Und Nick hat gesagt, ich habe es total einfach, Leute zu motivieren. Ich habe es total einfach, Menschen von Gott zu erzählen. Ich muss nicht Chaka, du schaffst das rufen. Die Leute gehen raus und denken sich, ey, wenn der das schafft, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Wenn der an Gott festhält, dann kann ich das auch. Und Nick sagt heute, mein Leben ist so reich gesegnet, trotz dieses Handicaps. Das ist unglaublich. Er sagt, ich bin glücklich. Mein Leben ist nicht perfekt. Und mal ganz ehrlich, wessen Leben ist perfekt? Man denkt das so oft, wenn man andere von außen sieht, die haben das perfekte Leben. Was ist dein Handicap, was man vielleicht gar nicht sieht? Vielleicht ist genau dieser Mangel, den du hast, auch was, was Gott segnen möchte. Was du für Gott einbringen darfst. Und wichtig ist, glaube ich, dass man diesen Zerbruch und dieses Leiden, was wir haben, dass wir das Gott hinhalten, dass wir ihm das immer wieder hinhalten und dass wir auch irgendwann sagen, mach was aus meinem Leben, egal wie ich mich vielleicht gerade fühle, egal ob ich vielleicht denke, ich bin wertlos, ich kann das nicht. Mose, der Anführer des Volkes Israel, man sagt ihm nach, er hat gestottert. Er war der Anführer, er hat gestottert. Gott sieht so viel mehr in dir, als du dir vielleicht selbst zutraust. Amen. Und Papa, ich danke dir, dass du uns wirklich siehst, dass du uns liebst und dass du uns trotz all dem Leid, was wir vielleicht in unserem Leben erleben, dass du uns Chancen gibst, dass du uns segnen möchtest und dass dir, ich danke dir, dass diese Welt dir nicht egal ist, dass dir diese Stadt nicht egal ist, dass dir dieses Viertel nicht egal ist und dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest. Und ich segne euch einfach und ich bete, dass ihr gleich einfach diesem Jesus euer Herz hinhaltet in der Worship-Zeit und dass ihr ihn einfach ranlasst an eure Defizite, an die Schwächen. Und Gott möchte sie in Stärken verwandeln. Amen.